Jakobus 4. Und heute wollen wir uns die Verse 2 bis 6 überlegen, überdenken. Überschrieben habe ich ja diesen Text, den wir in Jakobus 4 finden, den Text von 1 bis 12 mit den Worten: Konflikte meistern oder Konflikte bewältigen. Und das ist, worum es in unserem Abschnitt hier geht. Und am letzten Sonntag studierten wir gemeinsam den ersten Vers dazu, der uns auf die Ursache aller Konflikte hinweist, Vers 1. Ich möchte uns ganz kurz daran erinnern, was wir gemeinsam überlegt haben, als wir diesen Vers uns vergegenwärtigt haben. Wo beginnt jeder Konflikt in unserem persönlichen Leben, im Leben der Gemeinde, in unserer Gesellschaft? Und das Wort Gottes ist eigentlich schlicht und einfach. Es sagt uns, es beginnt bei uns selbst, in unserem Herzen. Ja, die Selbstliebe, die Selbstsucht in uns. Selbst als wiedergeborene Menschen ist das noch so, dass die Selbstsucht in uns manchmal ganz schön uns zu schaffen macht. Die setzt uns zu. Und ich rede nicht einfach so, sondern ich rede von mir selbst auch. Ich weiß, dass ich dagegen anzugehen habe. Und das ist auch, wo wir ansetzen müssen. Ja? Wenn wir wirklich die Konflikte in unserem Leben und auch im Leben der Gemeinde ernsthaft angehen wollen, wir suchen nicht die Schuld bei anderen, wir fangen bei uns selbst an. Nicht der andere ist schuld. Ja, manchmal ist das so. Aber wir müssen in unser Herz schauen und dann auch richtig auf diese Dinge reagieren, die uns ins Gesicht springen, sage ich mal. Und wir singen das sogar in einem unserer Lieder sehr, sehr richtig. Ihr kennt das Lied, Wer bin ich? Welche wichtige Frage. Kennt ihr das Lied? Herr, lehre mich recht, sie recht verstehen. So, gib, dass ich mir die Wahrheit sage, um mich so, wie ich bin, zu sehen. Wer sich nicht selbst recht kennenlernt, bleibt von der Weisheit weit entfernt, bleibt von der Weisheit weit entfernt. So was ist der erste Schritt zu der Konfliktbewältigung, dem Worte Gottes nach. Es ist das Hineinschauen in uns selbst und das ehrliche Überprüfen unserer Motive für alles in unserem Leben, für alles, was wir sagen, für alles, wie wir handeln. Und wir erinnern uns, seinerzeit hat Jesus gesagt, wir können das nachlesen, Johannes 6, Vers 38, Jesus sagt, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Und interessanterweise wird diese Aussage im Hebräerbrief zweimal gebraucht. Hebräer 10, Vers 7 und 9. Zweimal. Und dieses Zitat eigentlich kommt aus Psalm 40. Und diesen Psalm hat der König David seinerzeit geschrieben. Und prophetisch hat er schon darauf hingewiesen, was die Priorität des Messias sein wird, wenn er kommt. Nämlich den Willen Gottes zu tun. Und wir fragen uns, naja, hat Jesus immer den Willen Gottes getan? Was denkt ihr? Ja, das hat er. Absolut. So, wenn für uns das stimmt, wenn wir das auch sagen können, ich bin hier auf der Erde als Kind Gottes, um den Willen meines Vaters zu tun in allem, dann ist jegliche Selbstsucht in uns, jegliche Selbstliebe in uns zerstört. Und solange wir das nicht sagen können, dann müssen wir immer sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr sorgsam sein in allem unseren Handeln und Reden. Weil zu schnell die Selbstsucht sich in allem, was wir tun, in allem, was wir sagen, so hineinschleicht und das Ich dann durchkommt, zu sehr durchkommt. Und wenn die Selbstsucht dann in uns Oberhand hat, dann wird das, was wir in Versen 2 und 3 in unserem Text lesen, über den wir heute nachdenken wollen, für unser Leben auch zustimmen. Schaut einmal, und ich lese diese Verse nach der neuen Genfer Übersetzung. So, schaut einmal bei euch im Text, wie das bei euch steht. Und wenn ihr das machen könnt, hört auch, wie die neue Genfer Übersetzung das sagt. Wenn ihr das nicht machen könnt, dann hört nur, was ich vorlese aus der neuen Genfer Übersetzung. Es wird gesagt: Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen. Also das sind die selbstsüchtigen Menschen, das ist, was sie tun. Ja? und steht doch mit leeren Händen da. Warum stehen sie mit leeren Händen da, ihr Lieben? Weil dieses Mehr haben wollen, die Gier nach irgendetwas, es wird nie gestillt. Vielleicht im ersten Moment, aber dann will man mehr und immer mehr. Wir lesen weiter. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Machen wir uns noch einmal bewusst. Er spricht nicht hier zu der Welt, er spricht zu der Gemeinde. Es ist ein Brief, der an die Gemeinde gerichtet ist, und das ist, was er sagt. Zu den Gläubigen. Ihr seid erfüllt mit Neid oder von Neid, Eifersucht. Aber nichts davon bringt euch eurem Ziel näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Das ist interessant. Ja? Hier in diesen Versen wird der Hinweis gegeben auf ein mit Selbstliebe erfülltes Leben. Es ist, dieses Leben ist gekennzeichnet durch Gebetslosigkeit. Die Menschen beten nicht. Und wenn sie einmal sich durchringen zum Beten, dann ist das, was Vers 3 sagt, auch richtig für diese Menschen. Es wird gesagt, und selbst wenn ihr euch an ihn, an Gott wendet im Gebet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Das sind keine einfachen Worte, nicht wahr? Keine sehr liebreichen Worte an die Gemeinde, die hier gerichtet, an die Gemeinde gerichtet werden. Aber das sind notwendige Worte, weil all diese Dinge, die wir hier lesen, Realität sind im Leben mancher Menschen, die eben sagen, dass sie Christen sind, aber von Selbstliebe, Selbstsucht erfüllt sind. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit einem Bekannten vor etlichen Jahren. Er saß in meinem Büro, ein Mann in meinem Alter ungefähr, vielleicht sogar ein bisschen jünger. Er saß in meinem Büro und er beschwerte sich, dass Gott ihn nicht segnet. Ja? Er sagte mir, ich bin ein guter Mensch. Also er sagte zu mir, ich bin ein guter Mensch, ich gehe zur Kirche, ich gebe in den, ja, mein Obolus, also in den Opferbeutel, ich bete, sagt er. Ich mache alles richtig. Wie kommt es, dass Gott mich nicht segnet? Und er meinte damit, dass seine Geschäftsideen, die er hatte, sich nicht verwirklichen, so wie er sich das gewünscht hat. Ich weiß nicht mehr, was ich diesem Menschen gesagt habe, aber eins war klar für mich, ich kannte sein persönliches Leben, ich kannte ihn, war ein Bekannter, nicht unbedingt ein Freund, aber ein Bekannter. Und ich wusste einfach, weil ich seinen Lebensstil kannte, dieser Mensch lebt für sich selbst. Er lebt nicht für die Ehre Gottes. Die Beziehung zu Jesus Christus war für ihn nicht wichtig. Ja, er ging zu der Gemeinde immer und immer wieder, aber es war mehr so, naja, wir müssen ja jeden Sonntag. Ja, er kannte das von seiner Kindheit an, dass man zur Gemeinde geht, die Eltern haben ihn mitgeschleift und jetzt in seinem Leben als Ehemann, als Familienvater hat er das beibehalten, aber es war mehr oder weniger eine Tradition. Er lebte nicht für Jesus, er liebte nicht Jesus. Er hat sich in der Gemeinde nie mitbeteiligt, nirgendwo mitgearbeitet. So Christsein war für ihn, man kann sagen, eine Nebensache. Ja, alles andere war wichtig, sein Geschäft, seine Interessen, dies und jenes, das Jagen war sehr wichtig. Ja, sein Auto war ihm sehr wichtig. Christsein, naja, ist schön, ist gut, besonders auch für die Kinder, dass die den richtigen Einfluss haben. Aber das war so Nebensache. So, sein Gebet, das Gebet von diesem Menschen war gewesen oder war nicht gewesen, Vater im Himmel, mein Vater im Himmel, dein Wille geschehe. Wisst ihr, was er gebetet hat? Er hat gebetet, meine Villa geschehe. Er wollte reich werden. Das war sein Anliegen. Und das ist es, wie selbstzentrierte Menschen dann auch beten. Gib mir Gott, mach das für mich, tu jenes für mich. erledige das für mich, schenke mir das und jenes, ja, erhöre mich bitte und so weiter und so weiter. So diesen Menschen geht es nicht um die Ehre Gottes, sondern um ihr eigenes Ich. Ihre Gesundheit, ihr Konto, der wohlverdiente Ruhestand, vielleicht das nächste Boot, was weiß ich. Und wisst ihr, Paulus beschreibt solche Menschen für uns unter anderem in 2. Timotheus 3, Vers 4. Er sagt, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und solche haben wir in der Gemeinde auch. Und ich hoffe aber, dass diese Beschreibung, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, nicht auf uns zutrifft. Ihr Lieben, Gebet ist wichtig im Leben eines gläubigen Menschen. Sehr, sehr wichtig. Und ebenso ist aber auch der Hintergrund, die Motivation zu jedem Gebet wichtig. Und wisst ihr, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir die Gebete des Herrn Jesu überlegt. Viele der Gebete werden nicht aufgeschrieben in dem Worte Gottes, manche sind. Und wir können schauen, was Jesus gebetet hat, wie er gebetet hat. So im Garten Gethsemane, als es um sein Leben ging, da hat Jesus für sich selbst gebetet. Er sagt, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorbei. Aber was sagte Jesus dann? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und genau das ist es. Und wisst ihr, was mich fasziniert an diesem Text, gerade auch die Verse, die wir gemeinsam gelesen haben, ist die Erkenntnis, dass Jakobus sich selbst nicht einschließt in den Worten, die er an die Gemeinde schreibt. Ich will das einmal erklären. Johannes, der Jünger Jesu, in dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8, er sagt und er schließt sich mit ein, er sagt, so wir aber sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst. Er schließt sich mit ein. So wir aber sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Hier sagt Jakobus, ihr, nicht wir. So er schließt sich nicht mit ein, wenn er von diesem selbstsüchtigen Beten spricht. Und das zeigt uns, dass das wohlgefällige Beten möglich ist. Es ist dann möglich, wenn wir uns ganz und gar Gott übereignen, in allem. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst, himmlischer Vater. So die Frage ist, wie beten wir? Wie beten wir? So unsere Gebete zeigen uns auf jeden Fall, was wir über Gott glauben und ob wir Gott ausgerichtet leben oder selbstsüchtig leben. Das zeigt unser Gebet. Und das ist das, was Jakobus hier auch andeutet. Ja? Oder eigentlich der Heilige Geist durch Jakobus hier andeutet. Das ist die richtige Formulierung. Und die Frage, die wir haben, ist natürlich diese. Jetzt, inwieweit hilft das uns, was wir eben gehört haben, inwieweit hilft es uns mit unseren Konflikten, unsere Konflikte zu meistern? Und die Antwort ist diese, wir verstehen sie, dass wenn wir geistlich wachsen in Jesus Christus, ja, sodass uns nichts wirklich wichtiger ist als das Reich Gottes, dann werden wir auch in einer ganz anderen Art und Weise an jedes Konflikt, an jedes Konflikt hinein. Eingehen? Wie sagt man das? Jedes Konflikt? Jeden Konflikt? Jeder? Ihr wisst, was ich meine. So, und die Antwort ist einfach die, wenn Jesus unser Leben bestimmt, wenn Jesus in unserem Leben das Wichtigste ist und nicht nur eine Nebensache, ja, einmal wird das natürlich in unseren Gebeten offensichtlich, aber dann werden wir auch eine ganz andere Perspektive haben angesichts der Konflikte in unserem Leben. So, das ist die Antwort. So, wir schauen weiter in den Text, in die Verse 4 bis 6. Ihr Lieben, es wird strenger, der Text wird streng. Ja, da, ich weiß nicht, wie man das sagt, harter Tabak, sagt man im Deutschen. Ja, es ist nicht einfach, das zu hören. Und manchmal, wenn man diese Dinge hört, denkt man, oh, das ist an die Welt gerichtet. Nein, das ist an die Gläubigen gerichtet. Warum ist dieser Text so ernst? Ja, warum ist das so schwer zu verdauen für uns als gläubige Menschen? No, wir müssen eins verstehen. Es geht hier um die Wahrheit, es geht hier um das Heil. Es geht nicht um wenig, es geht um viel. Schaut einmal, was stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes nun Jakobus schreibt. Er sagt, ihr Treulosen, Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist oder bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund? Mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Der Hinweis ist, wenn der Heilige Geist wirklich in euch wohnt, das wird die Ausrichtung eures Lebens sein. Gott und Gott allein, Jesus Christus und Jesus Christus allein. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, der Demütige, den lässt er seine Gnade erfahren. Und ihr Lieben, brauchen wir die Gnade Gottes? Jeden Tag. Wir sind auf die Gnade Gottes jeden Tag. 24/7, wie man sagt, angewiesen. Und wisst ihr, als ich diesen Text gelesen habe, über diesen Text nachgedacht habe, habe ich gedacht, das ist kein besucherfreundlicher Text, ja, für Fremde, die in die Gemeinde kommen und diesen Text dann hören, dann die Interpretation dazu hören, die müssen aus der Gemeinde rauslaufen. Und vielleicht wäre das manchmal auch angebracht, damit die Leute wirklich mit der was ist das Wort? Mit der Schwere, mit der Bedeutung dessen konfrontiert werden, was das Wort Gottes sagt. Es geht nicht nur um, oh, ein bisschen schön, oh, alles Sonnenschein und Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, es geht um viel. Es geht hier um das Heil, es geht um die Wahrheit. Und deshalb sind diese Worte, diese hart klingenden Worte sehr, sehr angebracht. Nicht nur für die Welt, sondern auch für die Gemeinde, besonders für solche Menschen, die tatsächlich dann sagen, oh ja, ich bin ein Christ, aber mehr Freund der Welt sind als ein Freund Jesu Christi. So wie gesagt, für uns als Menschen, die zu Jesus gehören, sind diese Worte sehr, sehr wichtig. Ja? Und im Leben, im Lichte dieses ernsten Wortes Gottes müssen wir immer unser Leben mit Gott hinterfragen. Wie lebe ich? Spiele ich nur was vor? Den anderen, die auch zu der Gemeinde kommen? Oder ist es wirklich mein Herzensanliegen, Jesus Christus zu ehren, für Jesus Christus zu leben? Es geht um sehr, sehr, sehr viel. So, wir sehen aber auch in diesen Versen die nächste Antwort auf die Frage, wie wir mit den Konflikten umgehen, wie wir diese Konflikte bewältigen können, die sich doch in unser Leben immer und immer wieder einschleichen. Konflikte wird es immer geben, solange wir in dieser mit Sünde befallenen Welt leben, auch in der Gemeinde, selbst unter Gemeindemenschen, die zu Jesus Christus gehören, wird es Konflikte geben. Und eins dieser Konflikte werden wir auch am nächsten Mittwoch uns anschauen, wenn wir darüber sprechen, dass Paulus und Barnabas sich in die Wolle gekriegt haben, in die Haare gekriegt haben, aufgrund von Johannes Markus. Der eine wollte ihn mitnehmen zur Missionsreise, der andere sagt, nein, der hat uns verlassen in Pyrgien oder wo auch immer, wir nehmen ihn nicht wieder mit. Konflikte kommen in unser Leben, ihr Lieben, so ist das. Das ist das Leben, auch das Leben in der Gemeinde. Konflikte wird es immer und immer wieder geben. So, und Jakobus, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, sagt, dass um Konflikte in unserem Leben und im Leben der Gemeinde zu bewältigen, ja, da müssen wir von dieser geistlichen Untreue uns abwenden. Wir dürfen nicht Freund der Welt sein, wenn wir Freund Gottes sein wollen. Das funktioniert nicht. Das widerspricht sich, das beißt sich, das geht nicht. Ja? Und lass uns mal sehen, wie der Heilige Geist uns das erklärt. Als erstes wird das Bild eines Ehebrechers oder einer Ehebrecherin gebraucht. Das ist kein schönes Bild. Ja, wir können das ganz gut einordnen. Wir wissen alles, was damit zu tun hat. Keine schönen Dinge. Aber das ist genau das Bild, was der Heilige Geist gebraucht haben will, in seinem Hinweis darauf, dass wenn wir als Menschen Jesus Christus anvertraut sind, wenn wir in dieser persönlichen Beziehung mit Jesus leben und plötzlich aber wieder Freunde der Welt werden, dann ist dieses Bild sehr passend. Ja? Ehebrecher. Es ist nicht nur etwas nicht sehr Schönes, sondern es ist Sünde. Es ist furchtbar. Schon im Alten Testament wird gesagt, in Jesaja 54, Vers 5, Jesaja 54, Vers 5, dort wird auch diese besondere Beziehung des Menschen zu Gott angesprochen. Und hier geht es um Israel, das weiß ich auch. Aber es wird gesagt, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Gott, der dich geschaffen hat, Israel, ist dein Ehemann. So etwas Ähnliches wird ja auch im Neuen Testament gesagt in Bezug zu der Gemeinde, zu den Gläubigen, zu uns. 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ja, diese sehr intimen Beziehungen werden hier aufgezeigt und gebraucht, um uns darauf aufmerksam zu machen, in welch einer gewaltigen Beziehung wir eigentlich zu Gott stehen. Es ist nicht nur, ich glaube an Gott. Viele sagen heute, ich glaube an Gott. Was bedeutet das? Das bedeutet gar nichts. Aber diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus, in die wir hineingestellt werden und die dadurch auch die Energie bekommt und die Realität bekommt, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass wir nun zu Jesus Christus aufschauen können und sagen, du bist mein Gott, du bist mein Herr, du bist mein König. Und das nicht nur mit unserem Mund sagen, sondern wir verstehen das, genauso ist das in meinem Leben. Und dann auch genauso leben, wie dieser Herr, wie dieser König es von uns haben will. Um solch eine Beziehung geht es. Ganz, ganz persönlich, ganz intim. Und genauso müssen wir leben, als gläubige Mensch. Das ist der Hinweis durch den Gebrauch dieser Bilder. Ja? So, wenn von Ehe gesprochen wird, wenn von Verlobung gesprochen wird, hier geht es um eine besondere Beziehung. Und dann wird aber auch hingewiesen, dass wenn wir diese Verlobung brechen, wenn wir diese Ehe brechen, ja, dann sind wir geistlich gesehen Ehebrecher. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und das ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Und der Hinweis ist eben der, der uns auch hier in dem Text gesagt wird, es ist unmöglich, ein Freund des Herrn Jesus zu sein und im selben Augenblick ein Freund dieser Welt. Das geht nicht, das ist ein Widerspruch. Und da muss jeder sich selbst überprüfen. Ich kann nicht in euer Herz schauen, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich hoffe, dass ihr euch selbst immer wieder überprüft. Was ist für mich wirklich das Wichtigste? Ja, ist es wirklich der Herr Jesus oder ist es irgendetwas anderes? Manchmal ist es eine andere Person. Ja, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Was denkt ihr, wenn ihr den Begriff Welt hört? Die Welt. Ja, was denkt ihr? Wenn ich diesen Begriff höre, die Welt, dann denke ich an Las Vegas. Weiß auch nicht, wie das kommt, aber sofort das, was mir in den Kopf kommt, ist Las Vegas. Ja, diese sündige Stadt. Nennt man Las Vegas auch nicht die die sündige Stadt oder irgendwie so? Irgendwie. Ihr wisst, was ich meine. Ja, diese Casinos und die Unmoral und die Unterhaltung, all der Kram. Las Vegas. Ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren war das genau. Wir waren unterwegs zu der Shepherds Conference in Los Angeles bei MacArthur in der Gemeinde. Und wir waren schon in Amerika gewesen. Wir mussten da durch die Zollbehörde, bei der Zollbehörde vorbei. Und die Zollbeamten haben uns dann gefragt, wo wollt ihr denn hin? Und ein Bruder, der hat das verwechselt, dass wir nach Los Angeles fliegen wollten. Und er sagte, oh, wir gehen zu einer Pastorenkonferenz in Las Vegas. Und der Beamte guckt, kann das wirklich sein, eine Pastorenkonferenz in Las Vegas? Und dann hat der Bruder sich, oh, sagt er, no, nicht Las Vegas, Los Angeles. Ach so, ja, und dann ging es. So, selbst die Grenzbeamten konnten sich das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es sowas, ja, dass man in Las Vegas eine Pastorenkonferenz hat. Ich weiß es nicht, aber ist auch egal. So, wisst ihr, man hat so sein Verständnis oder Assoziationen, wenn man Begriff die Welt hört. Aber wisst ihr, es ist eigentlich viel weiter als nur Las Vegas, als nur diese Unmoral, als Spielcasinos. Die Welt ist viel cleverer als das, lass mich das mal so sagen. Es ist ja nicht so, dass die Bibel etwas gegen Spaß hat, ja, in unserem Leben. Wir leben, und das ist, was das Wort Gottes auch sagt, in der Freiheit Christi, die uns eigentlich alles erlaubt, aber nicht alles ist sinnvoll, nicht alles ist nützlich, nicht alles ist angebracht, nicht alles frommt. Und wir, ja, ich verstehe, was gemeint ist. 1. Korinther 6, Vers 12. So, der Heilige Geist hat nichts gegen Spaß und Freude in unserem Leben. Es ist eher so, dass er uns davor warnt, Spaß und Freude an falschen Dingen zu haben. Verstehen wir das? An falschen Dingen. Ihr Lieben, warum? Weil das Kennen Gottes, weil das Leben in dieser persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, das ist die größte Freude, die es gibt. Woher wissen wir das? Ich hoffe, wir haben das erlebt in unserem Leben, aber die Heilige Schrift spricht ganz klar davon. Psalm 16, Vers 11 wird gesagt, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. So nicht nur ein bisschen, hier und da, in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten, ewiglich. Psalm 36, 8 bis 9. Wie kostbar, o Gott, ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen. Und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. So, wir müssen uns überlegen. Ist es wahr oder nicht, was wir hier lesen? Aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Und wir haben dann natürlich auch die Wahl als Menschen, die die Wahrheit kennen. Entweder so ein bisschen hier und da was zu genießen und dann doch nicht erfüllt zu werden, oder aus diesem Strom der Freude, den Gott uns gibt, zu schöpfen und zu trinken. Wir sitzen an der Quelle des Lebens. Oder Psalm 37, Vers 4, wir kennen das sehr, sehr gut, was hier geschrieben steht. Es wird gesagt, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. So, wenn wir unsere Lust am Herrn Jesus Christus haben, was wird unser Herz begehren? Das, was Jesus will. Ja. So, wir lesen diese Wahrheit, dass die wahre Zufriedenheit und echte Freude in Gott zu finden ist, und uns muss bewusst sein. Ja. Das ist genau die Wahrheit gegen die Welt eifert. Die Welt redet uns ein, oh, Die wahre Freude ist woanders. Spiel, Casinos, Unmoral, dies und das. Und die Bibel sagt, nein, die wahre Freude ist nur in Jesus Christus zu haben. Nur in Gott zu haben. Und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. So, wann immer in uns Gedanken aufkommen, oh, wenn ich nur einen Porsche habe oder ein Ferrari oder einen größeren Garten oder größere Tomaten, dann wird mein Leben erfüllter und schöner und es wird besser sein. Jesus sagt nein. Die Heilige Schrift sagt nein. Es ist ein Trugschluss. Jesus sagt selbst, und wir können das nachlesen in Johannes 10, Vers 10, er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Also nicht nur ein bisschen, sondern in Überfluss. Und wenn Jesus das so sagt, wenn das Leben in Fülle uns gegeben wird, wenn wir in einer engen Beziehung zu ihm stehen, dann ist es nur zu unserem Vorteil, ja, wenn wir diese Beziehung dann mit Jesus auch begehren, dass wir seine Nähe haben wollen und wenn wir uns in diese Beziehung mit Jesus Christus investieren. So, das können wir so eine Gleichung haben. Ja? Je näher zu Jesus wir kommen, desto mehr Freude werden wir in unserem Leben erleben. Das ist der Hinweis, den uns das Wort Gottes gibt. Die Welt kann das, was Jesus Christus gibt, nicht geben. Ja? So, warum wollen wir dann Freunde der Welt sein? Ganz einfache Frage. So, wir schauen in unseren Text und finden die nächste Antwort auf die Frage, wie wir die Konflikte in unserem Leben meistern können. Schaut immer Vers 6. Es wird gesagt, und das ist auch sehr, sehr wichtig, was wir hier lesen. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Und die Antwort ist schlicht und einfach die, dass man nicht zu viel von sich denkt, nicht zu hoch von sich denkt und dass man nicht stolz ist, sondern dass man sich demütigt. Es ist so, dass nur dem Demütigen Gott wirklich seine Gnade gibt. Das ist, was das Wort sagt. Und das ist, was wir haben wollen. In unserem ganzen Leben, nicht nur in unseren Konflikten, sondern in unserem ganzen Leben müssen wir die Gnade Gottes haben. Wenn wir das haben wollen, dann müssen wir vom Stolz lassen. Ganz einfach. Und wisst ihr, wenn wir mit dieser Einstellung der Demut uns in einen Konflikt kommen, ich sage das mal so, dann wird Gott uns seine Gnade auch geben, auch in dem schwersten Konflikt, sodass wir diesen Konflikt meistern können. Warum denke ich das? Ganz einfach. Und ihr kennt das auch. Seinerzeit sagte es der Engel Gabriel zu Maria in Lukas 1,37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Denken wir, dass das heute anders ist? No. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Denken wir, dass der Gott, der die Welt geschaffen hat, mit allem, was darin ist, diese wunderbare Herrlichkeit, diese Schönheit der Natur, dass dem das irgendwie zu viel wird, dass er die Konflikte, die wir in unserem Leben haben oder in der Gemeinde haben, dass er das irgendwie nicht meistern kann? Ihr Leben, vertrauen wir dem Worte Gottes. Mehr als unserer menschlichen Weisheit. Das ist der Hinweis. So, was ist zu tun? Gerade auch angesichts der Konflikte in unserem Leben. Naja, wir haben es gelesen, wir müssen die Nähe des Herrn Jesus wirklich begehren. Das heißt, wir müssen geistlich wachsen. Zweitens, wir müssen in dem Willen Gottes beten. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Immer, immer. Und da müssen wir, wie gesagt, dem Worte Gottes mehr vertrauen als der Menschenweisheit und uns der Gnade Gottes auch anbefehlen in allen unseren Lebenssituationen. Konflikt, nicht Konflikt, spielt keine Rolle. Wir müssen die Gnade Gottes haben in allen unseren Lebenssituationen. Und das nächste ist natürlich, dass wir von dem Stolz lassen. Ist das einfach? Nein, es ist nicht einfach. Aber das ist, wozu die Heilige Schrift uns herausfordert. Demut. Demut, denn es ist nur der Demütige, dem Gott seine Gnade gibt. Und das ist das, was wir haben wollen. Wir wollen die Gnade Gottes und nicht, dass Gott gegen uns ist. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Heute Morgen. Amen.